mit Thies.
Sie ist Bundesliga- und Champions-League-Moderatorin für Sky. Sie ist erfolgreich im Job und fühlte sich dennoch jahrelang nicht gut genug, stolperte durch verschiedene Krisen. Sie hat sich ein Leben lang immer irgendwie geschämt für alles Mögliche, bis ihr ein Licht aufging, woran das liegt, womit sie sich selbst bestraft und wie man da wieder rauskommt. Darüber hat sie geschrieben in dem Buch No Shame. Jessica Libberts, hallo nach München.
Hallo lieber Christian, hallo so, liebe SWR3-Hörer.
Frau Libberts, ja. Das Interessante war, die ganzen letzten Tage, wenn ich mich so damit beschäftigt habe, da fiel mir dein eigentlicher Nachname nicht mehr ein.
Ach was.
Und das ist ja normalerweise immer andersrum. Wie bei einer Kollegin von mir, die geheiratet hat. Und da brauchst du ein halbes Jahr, bis du das raus hast. Und man ist immer bei dem alten Namen. Und bei dir hatte ich immer nur den neuen Namen und mir fiel der alte nicht ein.
Möchtest du den alten nochmal hören? Aber er ist jetzt auch schon so ein bisschen rum ums Eck für mich selber. Also ja. Ich habe ab und zu noch, weißt du, man hat ja ab und zu noch diese, wenn man sich irgendwo einloggen will, dann hat man das noch mit der alten E-Mail-Adresse. Da steht ja dann noch irgendwie jessica.kastrop.
Ja.
Und dann denkt man, ach guck mal, so lange bist du da schon im System gespeichert. Aber das ist eigentlich der einzige Moment, wo ich da auch noch groß dran denke, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, vielleicht war es auch der richtige Zeitpunkt dann so für eine Zäsur, was den Namen anbetrifft. Also es war definitiv der richtige Zeitpunkt, meinen Mann zu heiraten, aber vielleicht war es auch der richtige Zeitpunkt, um da so eine Zäsur zu setzen, weil viele fragen mich ja, wieso hast denn du deinen Namen abgelegt? Ist ja total ungewöhnlich.
Eben auch drum, irgendwie so beim Fernsehen. Weil du damit ja in der Öffentlichkeit stehst. Absolut, ist ja auch ein berechtigtes Argument.
Oft. Ja, aber ich habe mir da gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht, sondern ich wollte einfach, dass Team Libberts dann auch Libberts gemeinsam heißt und wir haben uns da ehrlich gesagt relativ bewusst dafür entschieden und dann ist das jetzt auch so für dieses neue Leben und das empfinde ich auch ja und das habe ich auch in dem Buch beschrieben, dieser Weg, der dann zu diesem Leben, was sich wirklich komplett neu anfühlt, das ist dann sogar gar nicht so schlecht, auch mit einem neuen Namen, wobei das jetzt irgendwie natürlich jetzt meinen Eltern gegenüber nicht respektlos sein soll, um Gottes Willen.
Aber ihr habt nicht eine gemeinsame E-Mail-Adresse, du und dein Mann, oder?
Nein, haben wir nicht.
Oh, da bin ich ja beruhigt. Gibt's welche?
Ja?
Ja, und nein, eine gemeinsame E-Mail-Adresse.
Jeder, wie er möchte, ne? Jedem Tierchen und so weiter. Ja.
Aber sag mal, letztendlich hast du doch nur geheiratet, damit dieser vedische Astrologe Recht behält, oder?
Ja.
Nur das war doch der einzige Grund, oder? Du wolltest ihm was Gutes tun, der hat dir das vorhergesagt, kommen wir sicherlich nachher auch noch zu, aber ist doch der einzige Grund, oder nicht?
Du wirst ja lachen, aber in dem Moment, wo mir dieser Astrologe, also ich weiß jetzt nicht, ob ich die Szene jetzt beschreiben soll, aber in dem Moment, wo mir das prophezeit wurde, habe ich ja erstmal gedacht, dass das natürlich ein ganz großer Gag ist und ich habe das auf so eine typische Heiratssehnsucht geschoben bei den Indern, die da muss geheiratet werden, da ist Heiraten ja das Wichtigste im Leben und deswegen habe ich mir gedacht, er hat bestimmt nur Mitleid.
Aber dann nachher, als es tatsächlich 3 Monate später passierte und du deinen Mann kennengelernt hast, hast du da sofort an diese Vorhersage gedacht?
Ich muss schon sagen, dass ich mir relativ dass es sich dann schon relativ komisch angefühlt hat, so nach 3-4 Wochen, wo ich dann dachte, ach Mensch, das ist ja verrückt. Und ich meine, er hat mich nach 6 Wochen gefragt, ob ich ihn heiraten möchte. Und spätestens da habe ich natürlich auch an den Moment gedacht. Also das war am 7. Januar 2018 und wir haben in Indien gesessen und es wehte eine warme Brise vom Indischen Ozean herüber und eigentlich wollte ich nur berufliche Dinge wissen. Ich hatte berufliche Pläne und war ganz interessiert. Man muss dazu sagen, die vedische Astrologie ist eine 5000 Jahre alte Wissenschaft. Da geht es mehr so um diese Zeitschienen. Das macht man einfach mal in Indien. Eigentlich wir Westler, wir belächeln das so ein bisschen, aber dort werden auch zum Beispiel wichtige Wirtschaftsentscheidungen nur in Zusammenhang mit diesem Zeitkorrekturen vorgenommen. Das heißt, derjenige sagt ja, okay, ist es günstig oder ist es ungünstig zu diesem Zeitpunkt? Da geht es mehr um die jeweilige Zeitschiene.
Yeah.
Und da ging es eben um den Job und dann hat er gesagt, ja, passt alles, passt alles, passt alles. Und ganz zum Schluss, ich wollte schon gehen, hat er dann gesagt, ah ja, also hier übrigens, und dann mit diesem wunderbaren englischen, indischen Englisch, wo er dann sagt, oh, but your Venus is very good, you know? Oh, the Venus is very good. Und dann habe ich gedacht, was? Und dann sagt er, ja, also hier, die Konstellation ist großartig. Du wirst wahrscheinlich in den nächsten 3 Monaten beziehungsweise spätestens 6 Monaten heiraten. Und das fand ich dann schon sehr bizarr und damit konnte ich auch nichts anfangen.
Und hast wahrscheinlich alles Vorhergehende, was er gesagt hat, gerade mal wieder in Frage gestellt, oder? Wenn er so einen Quatsch erzählt.
Nein, das fand ich ja so, das passte mir ja. Ich meine, beruflich, dreimal auf Holz geklopft, warte, ja. Hört man's?
Na, ja. Klang nach Plastik.
Ich weiß nicht, ob das hier in diesem Studio, nee, ich glaube, das ist voll Holz.
Unten drunter ist Holz, glaube ich.
Und da lief es ja auch gut und deswegen, da habe ich mir gar nicht so viele Gedanken gemacht.
Mhm. Also Indien spielt, sage ich mal, in diesem ganzen Prozess, den du auch in diesem Buch beschrieben hast, eine große Rolle. Da werden wir auch auf jeden Fall gleich nochmal landen. Ich möchte nur mal jetzt ganz an den Anfang gehen, wenn wir über dieses Thema Scham reden. Da fühlen sich viele erstmal gar nicht angesprochen. Wir wissen eigentlich gar nicht genau, was da alles so gemeint ist. Was war es konkret bei dir zum Beispiel, wenn du mal gleich ein erstes Beispiel vorausschickst, was bei dir Scham war?
Also ich glaube, jeder kennt ja das Gefühl, sich zu schämen. Das ist jetzt nicht so ein angenehmes Gefühl. Und es kann natürlich sein, dass man das nur mal im Kleinen hat, aber es betrifft eben das gesamte Selbst. Und das Schlimme war bei mir, ich habe mich wirklich so gut wie für alles geschämt. Und die Scham braucht ja immer auch so einen Bodensatz und dann nährt sie sich und dann gedeiht sie und blüht sie und irgendwann hast du ein veritables Problem damit. Und ich glaube eben, dass wir in der heutigen Zeit und auch in dieser Kultur des Mangels, in der wir oft leben, davon mehr betroffen sind, als wir es eigentlich wahrhaben wollen. Und wir haben ja meistens nicht genug. Es ist ja nicht so, dass die Leute ständig aufstehen. Ich meine, wir leben immer noch in einem sehr wohlhabenden Land und vielen von uns geht es auch Gott sei Dank sehr, sehr gut, aber trotzdem leben wir ja eher so mit in diesem Beschwerdemodus. Ne? Man hat nie genug, nicht genügend Zeit, nicht genügend Geld, man ist nicht groß genug, nicht klein genug, nicht dünn genug, nicht dick genug, man ist nicht schön genug, nicht attraktiv genug, man fühlt sich in vielen Dingen unzulänglich. Bei mir persönlich war es so, ich bin ja in einer Region groß geworden, in der Pfalz, wo man eben auch Dialekt spricht und ich sprach keinen Dialekt, als ich klein war. Meine Eltern waren zugezogen und ich sprach den Dialekt nicht. Und es war für mich dann, ich war dann schon so ein bisschen Außenseiter und ich habe dann auch versucht, den zu lernen, aber das war schon relativ schwierig.
Weil ihr auch zugezogen wart, ne?
Genau, meine Eltern kamen eben nicht von daher, also mein Vater kommt aus dem Ruhrgebiet, deswegen ja auch unsere Fußballaffinität und ich glaube einfach, dass da schon so ein Bodensatz gelegt wurde dafür, dass man sich einfach immer für alles dann irgendwie geschämt hat und man war einfach nicht zugehörig. Mhm. Und da hat sich das bei mir entwickelt. Es gibt aber auch noch ganz, ganz viele andere, ich habe das ja auch im Zuge jetzt dieses Buches und mit den vielen Rückmeldungen, gibt es natürlich noch ganz viele andere Geschichten, woher die Scham rührt, aber bei mir war das eben so.
Ja.
Und der Begriff, ich glaube, man kann es im Englischen ist Shame da ein bisschen weitreichender, weil bei uns bezieht sich Scham oft auf das Sexuelle oder eben auf das Körperliche.
Ja.
Aber das meine ich gar nicht, sondern ich meine, sich schämen ist eher ein Part, in dem man einfach das Gefühl hat, nicht gut genug zu sein, sich unzulänglich zu fühlen.
Mhm.
Sich einfach für sich selbst zu schämen, dass man nicht so gut ist, wie man gerne wäre. Oder dass man eben nicht, dass man über die Messlatte nicht drüber kommt, dass man nicht dem entspricht, was man eigentlich als Bild von sich gerne hätte.
Und das sind ja wirklich kleine Dinge, ne?
Also, es sind kleine Dinge.
Ich habe ein schlechtes Gefühl, weil ich das Bad dreckig hinterlassen habe zum Beispiel.
Ja?
Das Auto ist unordentlich, ja? Oder der Kollege ist befördert worden, aber ich nicht. Ich muss es aber meiner Frau erzählen. Ich schäme mich dafür, dass ich es nicht bin. Ich war noch nicht mit dem Hund draußen heute. Ja? Das sind so ganz kleine Dinge. Wir sind voll davon eigentlich.
Es sind die kleinen Dinge, es sind die großen Dinge, aber es ist eben genau, wie du sagst. Und immer wieder kommt dann dieses Gefühl dazu, das hat mal wieder nicht gereicht. Da warst du mal wieder nicht gut genug. Da bist du mal wieder, wie gesagt, unter der Messlatte mit schlafwandlerischer Sicherheit eben durchgelaufen. Und
ja,
bei mir war eben dieser Moment, du hast es ja vorhin schon angesprochen, ich bin zu einer Ayurveda-Kur gefahren und ich gebe ganz offen zu, das war eher so aus oberflächlichen Gründen, man wollte mal wieder ein paar Kilo abnehmen und so, die typischen Schamfallen eben auch, ja, dass man, das nimmt man danach sowieso wieder zu, herzlich willkommen in der Scham-Jojo-Welt, deswegen bin ich dahin und dann kam es aber dann doch irgendwie ziemlich anders und ich kann nur sagen, dass das
Aber man kann aber auch sagen, wenn ich kurz dazwischen gehe.
Natürlich, klar.
Es war nicht nur, dass du das Gefühl hattest, dass du zu viel hattest. Du hattest auch durchaus so eine Essstörung entwickelt.
Naja, das war, nee, die war schon, das war eine, ein Jugendthema.
Alles
also
klar,
das
war ein Jugendthema.
Genau, das ist schon lange her. Aber nichtsdestotrotz hatte ich eben auch da dieses, ich glaube, das war schon, das ist ja auch ein klassisches Frauenphänomen, dass man, egal welchen Körper man hat, ihn nicht zu schätzen weiß. Und das finde ich wahnsinnig traurig, weil das ist ja nicht so, dass wir Kopf und Körper getrennt hätten. Wir laufen ja quasi nicht mit einem Aufsatz oben rum, den wir dann einfach wieder absetzen können, sondern wir sind eins. Und ich finde das immer wahnsinnig schade. Und das kennen viele Frauen und mittlerweile betrifft es auch Männer, dass man auch da in diesem Thema Körperlichkeit einfach sich nie gut genug fühlt, egal in welcher Form man sich gerade befindet. Und eigentlich ist es totaler Quatsch, weil wir müssen da total dankbar sein.
Und dann bist du nach Indien und wolltest einfach so ein bisschen, so einen kleinen Boost auch bekommen.
Ja, das genau.
Man tut möchte, dir gut. Der Seele was Gutes
tun. Der Seele was Gutes tun, dem Körper was Gutes tun. Aber dass es dann quasi so lebensverändernd sein würde, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und dass ich dann wirklich so an meine Grenzen gerate, dass ich dann dort endlich diesen Moment habe, wo ich begriffen habe, was in meinem Leben schiefgelaufen ist und dass ich mich immer geschämt habe und auch noch für alles und nicht nur für die richtigen Dinge, sondern auch für die falschen. Das war wirklich ein ganz besonderer Moment.
Und es war ja ein Satz, sage ich mal, des Arztes dort in Indien, der dir dann diese Augen geöffnet hat. Wie lautete der Satz?
Er hat gesagt, Jessica, ihr westlichen Frauen habt meistens das gleiche Problem. Ihr denkt, ihr seid nicht gut genug. Ihr glaubt, ihr seid schlecht. Ihr schämt euch. Und dann denkt ihr, ihr verdient Bestrafung. Und da ist mir, verdient Bestrafung. Und da ist es mir, das war für mich der Moment der Erkenntnis. Ich glaube, viele Menschen haben in ihrem Leben auch mal so Momente, wo sie sagen, ach, jetzt habe ich was begriffen. Und das war wirklich einschneidend. Da ist es mir auch wirklich heiß und kalt den Rücken runtergelaufen, weil ich in dieser Sekunde wusste, das ist es. Das, weil ich wusste schon immer irgendwie, ich fühle mich nicht gut genug oder ich hatte das Gefühl, mit mir stimmt irgendwie was nicht. Warum kann ich nicht so fröhlich sein wie die anderen oder warum kann ich meine Erfolge nicht genießen? Warum fühle ich mich immer irgendwie so, ja, unzulänglich oder warum tick ich da so anders oder habe das Gefühl, irgendwie anders zu ticken? Und dann kam dieser Satz und da habe ich einfach verstanden, dass ich ein Problem mit dem Thema Scham habe. Und dann habe ich mich eben auf die Suche gemacht.
Ja, und du hast dich bestraft, das hast du aber auch erst kapiert, dass viele Dinge eigentlich eine Bestrafung waren. Und das sind ja Dinge, die wir eigentlich mit Bestrafung gar nicht in Verbindung bringen.
Ja, genau. Also ich glaube aber, das muss man immer im zweiten Schritt erklären, weil der erste Schritt der Erkenntnis war, dass es sich um Scham handelt. Und wenn man sich mit der Scham beschäftigt, dann stellt man fest, es gibt in Deutschland so gut wie überhaupt keine Literatur. Es gibt zumindest keine Literatur, die irgendwie zugänglich oder leicht verständlich wäre. Es gab für mich dann nur die Möglichkeit, mich mit US-Literatur zu beschäftigen. Mm-hmm. Und da bin ich ehrlich gesagt auch auf viele Spezialisten gestoßen, die da schon sehr erstaunliche Erfahrungen und auch erstaunliche Ergebnisse erzielt haben, was mich darin bestärkt hat, einfach weiterzumachen und mich auf vielen, vielen, vielen Gebieten über eben diese 3 Jahre, die der Prozess gedauert hat, mich mit dem Thema Scham und vor allen Dingen auch damit auseinanderzusetzen, wie man sie los wird, weil das große Problem ist, dass es zwar genügend Menschen gab, die mir dann erklären konnten, was ist das eigentlich, woher kommt Scham und wie gehe ich damit um? Das war dann eher so der zweite Schritt und da wurde man meistens alleine gelassen. Da hieß es ja gut, wenn man sich schämt, schämt man sich halt, gell? Ja,
fühlt man
so,
sich halt schlecht.
Ja, ist halt so, Punkt. Danke.
Bisschen unsicher.
Geh weiter.
So, mal, ja.
So und dieses Thema Selbstbestrafung war dort auch nicht so ein großes und da muss ich eben sagen, dass das sehr stark miteinander korreliert und wenn man sich jetzt anschaut, wie zum Beispiel, wenn es um das Thema Bodyshaming geht, was übrigens in dem Buch überhaupt keine Rolle spielt, es ist nur sehr anschaulich, um es zu erklären, dann verdienen ja Leute sehr viel daran, dass man sich ungenügend fühlt.
Klar.
Also eine Milliardenindustrie tut gut daran, dass wir uns andauernd für uns selber schämen, weil sonst würden wir ja niemals Cremes kaufen in einer Preislage, bekam man Goldringe dafür und da ist manchmal sogar Gold drin und wenn man mit Hautärzten spricht, dann weiß jeder, diese Wirkstoffe dringen überhaupt nicht durch. Also das ist einfach, also eine bekannte Marketingchefin eines großen Kosmetikhauses sagte mal, Hautcremes sind 90% Marketing und 10% Hoffnung. Mhm. Ja, und genau das ist es. Und deswegen ist das Thema, ist es eben so, dass viele daran ein Interesse eben haben, ohne jetzt verschwörungstheoretisch klingen zu wollen, dass es da eben Interessenslagen gibt. Und der Rest der Scham, muss ich sagen, ist dann auch nicht besonders viel schöner.
Und bestrafen tun wir uns dann aber auch tatsächlich mit Shoppen gehen. Also man kauft sich irgendwie Freude, glaubt man zumindest, durch Essen, durch Abnehmen. Es gibt viele Dinge, mit denen wir uns selber bestrafen.
Ja, man muss es ja so sehen. Die Scham sucht sich auch gerne so Hintertürchen. Ja, also sie ist eigentlich wie so ein kleiner Vampir, der am allerliebsten im Dunkeln verharrt und dann immer wieder zuschlägt, sobald man eigentlich gedacht hat, dass man sich damit auch noch irgendwie was Gutes tun möchte. Und das kennt ja, also wenn wir jetzt über die banalen Dinge reden, ohne das jetzt abwerten zu wollen, aber zum Beispiel sowas wie Frustshopping oder Shopping generell und dann kommt man zurück und stellt die Tüte ab und hat schon einen Kater, weil man irgendwie denkt, das wäre jetzt eigentlich gar nicht nötig gewesen. Und zack, schäbt man sich schon wieder, ja, dafür, dass man das Geld, was man vielleicht gar nicht hat, dann am Ende ausgegeben hat. Mhm. Ja? Oder ich sage jetzt mal, was ist noch so ein Beispiel? Männer, wie viele, oder auch Frauen, je nachdem, wie viele Leute quälen sich auf dem Gebiet von, ich krieg die Mama oder den Papa noch rum. Also zum Menschen, die zum Beispiel auch von einem Elternteil vielleicht nicht die Liebe bekommen haben, die sie gerne gehabt hätten, die quälen sich manchmal ihr ganzes Leben und suchen sich immer wieder diesen alten Schmerz und diese alte Scham über die Tatsache, dass man dann sich einen Partner sucht, bei dem man sich immer leidlich abarbeitet, ja, der einem aber nicht die Liebe oder die Zuneigung gibt, die einem eigentlich zusteht.
Also wir reden von der Geschichte, ich möchte, dass mein Elternteil, mein Vater stolz auf mich ist, oder? Dass man ein Leben lang danach strebt.
Zum Beispiel, ist ein gutes Thema.
Ja.
Ja, auch das ist ein Riesenthema. Ich habe einen Bekannten, der zum Beispiel…
Der Karl.
Genau, der hat sein Leben lang im Grunde genommen sich dem Turbokapitalismus schon hingegeben. Der Vater war eher intellektuell und in der Familie wurde immer die Schwester anerkannt, weil die eine akademische Laufbahn eingeschlagen hatte und er eben nicht. Und er hatte dann ein Startup-Unternehmen, was er für sehr, sehr viel Geld verkauft hat. Und als er dann mit 47 im Endeffekt die Arbeit niedergelegt hat, dann hat sein Vater gesagt, mein Sohn, meine Mutter und ich sind etwas besorgt, ob du denn jetzt auch in Zukunft überleben kannst, wenn du doch schon in Rente gehst in so jungen Jahren. Und dann dachte er, oh Gott, ich habe endlich, jetzt ist mein Moment gekommen. Jetzt kann ich endlich sagen, wie erfolgreich ich war und wie viel Geld ich verdient habe. Und ja, fantastisch, endlich ist es soweit. Und dann hat er seinem Vater eben gesagt, wie viel Geld er verdient hat. Und dachte, dass jetzt das finale Lob kommt, nachdem er sich so gesehnt hat. Und dann sagte der Vater nur, ach mein Junge, deine Mutter und ich sind froh, dass wir uns mit solchen Summen nie beschäftigen mussten.
Oh Gott, das ist wie so eine nasse Ohrfeige.
Ja, genau.
Einen nassen Lappen einmal ins Gesicht vom Sohn. Zu Recht, muss man auch sagen.
Ja, und das ist, natürlich ist es nur eine Geschichte, aber die Welt ist eben voll von diesen Geschichten. Ich habe mit so vielen Menschen auch geredet, nicht nur im Zuge der Recherche für dieses Buch, die ja, wie gesagt, 3 Jahre gedauert hat, sondern eben auch im Nachgang. Und es sind ganz unterschiedliche Geschichten, aber man stellt einfach immer wieder fest, dass es ein großes Thema ist und dass es nicht so ist, dass es nicht existieren würde.
Da gibt es natürlich 10 Dinge, die du machst. Aber was sind die wichtigsten beiden zum Beispiel? Wenn man sagt, wo kann ich ansetzen? Wo kann ich tatsächlich diesen Prozess, das zu kapieren, dass ich nicht unzureichend bin, wo kann ich beginnen?
Die entscheidende Wendung entsteht immer dann schon mal mit der Erkenntnis. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mal begreife, was die Scham da überhaupt mit mir macht und inwieweit sie mich da auch als Geisel hält. Und wenn ich dann einen Moment verspüre, ich zum Beispiel bin jemand, ich bin großer Fan von Dankbarkeit. Ich bin ein wahnsinnig dankbarer Mensch, aber das alleine ist ja jetzt keine zwingend neue Erkenntnis, nur Dankbarkeit ist gut fürs Leben. Nein, aber man hat eben herausgefunden, also A, die Dankbarkeit hat eine eigene Region im Gehirn. Und das Gute ist, man kann immer nur einen Gedanken denken. Und wenn ich also zum Beispiel gerade wieder dabei bin, mich innerlich möglichst krass selbst fertig zu machen, ja, es ist schon wieder nicht geschafft. Wenn man es dann schafft und es geht, sich in die Dankbarkeit zu begeben, sich einfach mal 2, 3 Dinge ins Gedächtnis zu rufen, für die man dankbar ist. Also ich bin fürchterlich dankbar dafür, dass, was fällt uns ein, Christian, wofür warst du heute schon dankbar oder vielleicht gestern?
Ich bin dankbar, dass ich mit dir sprechen kann über dieses Thema, witzigerweise. Nee, man ist ja dankbar für jeden interessanten Gesprächspartner. Ne? Bei dir ist es was, also klar.
Ich glaube, man kann, also man muss einfach, wenn Sie jetzt, liebe Hörer, also sich einfach mal einen Moment zurücklehnen, wenn Sie im Auto sitzen, nicht die Augen schließen, ist schlecht. Aber ansonsten mal tief durchatmen und sich überlegen, für was Sie dankbar sind.
Nun werden dann einige werden sagen, Sie, das ist doch aber so banal.
Das kann sein.
Kann doch nicht
aber
helfen,
ich erkläre Ihnen,
Jessica, werden
Sie doch, sagen. Ich erkläre Ihnen mal, was passiert, weil Sie haben nämlich einen sogenannten, den größten Nerv in Ihrem Körper, das ist der Vagusnerv. Und der zieht sich eben vom Kopf bis in die Oberschenkel. Also es ist der größte und ein riesiger, weit verästelter Nerv. Und der ist zuständig eben auch zur Beruhigung des vegetativen Nervensystems. Und das bedeutet, wenn Sie diesen Vagusnerv aktivieren, und das tun Sie mit der Dankbarkeit, das ist nachgewiesen. Das heißt, in dem Moment, wo diese Gehirnregion mit Dankbarkeit angeht, aktiviert sich der Vagusnerv und dann kommen Sie schon mal viel näher an einen gewissen inneren Frieden und an eine Ruhe. Und die Dankbarkeitsregion und die Schamregion können quasi, um es mal vereinfacht zu erklären, nicht parallel existieren. Das bedeutet, Sie können aus diesem Schamgefühl dadurch einfach rausziehen. Mhm. Und das funktioniert. Das ist zum Beispiel eine ganz, ganz simple Geschichte. Die zweite Übung, in Anführungszeichen, die ich empfehle, also Dankbarkeit ist zum Beispiel auch, es hilft auch sehr gut, wenn man abends ein Dankbarkeitstagebuch führt, wenn Sie sich abends hinsetzen und mal so 2, 3 Dinge aufschreiben, für die Sie dankbar sind, das steigert das Wohlbefinden immens.
Machst du das täglich?
Das jetzt, also die Dankbarkeitsübung mache ich zwischendurch, aber am Anfang habe ich es immer aufgeschrieben. Okay. Weil man am Anfang muss man das noch ein bisschen ein Stück weit auch in seinen Alltag und in seinen Lebensprozess, in seine Prozesse, in seine Alltagsprozesse einfach integrieren, damit es sich manifestiert, ja, damit man auch das einfach öfter macht und regelmäßig. Und das habe ich, das zum Beispiel ist was ich immer empfehle. Und um es leichter zu haben, am Anfang abends mal 2, 3 Sachen aufzuschreiben und man gerät dann manchmal in so einen Strudel, wo man plötzlich feststellt, dass man gleich irgendwie 10 Sachen hat, für die man dankbar ist. Ja, wenn man so nach 1, 2 Wochen wird man feststellen, diese Listen werden immer länger, weil man immer mehr sich auf die Dinge konzentriert, für die man dankbar ist und immer weniger dann eben auf dieses klassische sich beschweren. Ich meine, Goethe hat ja schon gesagt, das Schicksal des Deutschen ist, dass er über allem schwer wird. Ja, das ist nicht nur im Theater so, sondern das ist eben auch generell im Leben so. Und dann merkt man schon, mit mehr Dankbarkeit lebt sich's deutlich leichter.
Ohne esoterisch zu werden, du hast aber wirklich auch aus Indien so einiges mitgenommen. Du hast dich wirklich darauf eingelassen, auch zum Beispiel Mantras aufzusagen. Mhm. Also du warst bei einem vedischen Astrologen in München, war das ja allerdings, weil ich mich erinnere, in einer Zeit auch beruflicher Unsicherheit, da wusstest du nicht, was wird mit dem neuen Vertrag, was passiert da. Und dann hat er dir ein paar merkwürdige Dinge gesagt, die du aber tatsächlich befolgt hast. Ein Mantra aufsagen und zwar 108 Mal, ein rotes Kleid tragen, rote Linsen essen, rotes Getränk trinken. Klingt jetzt erstmal total merkwürdig.
Ja, ich glaube, also da muss ich jetzt ganz kurz mal ausholen, weil das, Ich will nur, dass es richtig verstanden wird. Also No Shame ist ein Buch, das wirklich sehr, sehr viele wissenschaftliche Ansätze hat. Und gleichzeitig hat es eben aber auch holistische Ansätze, wo es einfach um die Ganzheitlichkeit geht. Mir war es eben wichtig zu sagen, okay, wo setze ich eigentlich an? Wie kann ich die Dinge besser verstehen? Ich habe mich mit Neurowissenschaft auseinandergesetzt. Ich habe mich mit Neurowissenschaftlern getroffen. Ich habe versucht, mit denen zu erforschen, wie funktioniert eigentlich Denken, weil nur wenn ich das Denken verstehe, dann weiß ich ja vielleicht auch, warum ich schlecht von mir denke oder eben auch dann vielleicht gut. Ich habe mich mit dem Thema fernöstliche Philosophie auseinandergesetzt, ich habe aber genauso gut mit Biologie mich auseinandergesetzt, weil ich wissen wollte, wie ist der Mensch eigentlich aufgebaut. Ich habe mich mit Quantenphysik beschäftigt, genauso eben wie, und dann sind wir wieder dabei, eben auch mit Spiritualität.
Ja. Und das für Thema, die du gar nicht so empfänglich warst vorher.
Für die
sagen,
ich überhaupt nicht empfänglich war. Und ich meine, das ist ja klar, wir sind hier, also ich glaube, wenn man aus einer Familie kommt, die, also aus einem Akademikerhaushalt in den 70ern, da war nicht viel mit, also bei uns zu Hause jetzt auch mit Spiritualität oder Glaube generell. Ja. Ich war auch zum Beispiel nicht getauft. Also ich konnte mich in der Schule noch entscheiden, ob ich getauft werden möchte oder nicht. Habe mich dann konfirmieren lassen damals. Also natürlich bin dann in die evangelische Kirche eingetreten. Also die Geschichte ist folgendermaßen. In dem Moment, wo man sich mit den verschiedenen Möglichkeiten der Heilung und auch was die Scham betrifft, ist es eine Heilung, ja, von schwierigen Denk- oder Verhaltensweisen. Wenn man sich damit beschäftigt, dann sagt man, okay, ich gucke mir auch alternative Heilmethoden an. Es geht mir jetzt gar nicht darum zu sagen, an was glaube ich oder an was glaube ich nicht, sondern man muss einfach erkennen, dass es verschiedene Dinge gibt zwischen Himmel und Erde, die man nicht erklären kann,
ja,
ob man möchte oder nicht. Und bei der vedischen Astrologie ist es zum Beispiel so, dass wenn man die sagen eben, du hast durch die Konstellation an dem Tag, an dem Ort, zu der Stunde, zu der du auf die Welt gekommen bist, quasi in den Kosmos eingetreten bist, hast du einen gewissen vorgegebenen Bauplan. Und dieser Bauplan, der lässt sich auch nur schwierig verändern. Jetzt ist es so, wenn man das mal macht, kriegt man 5 Stunden lang erzählt, was mit einem los ist. Mhm. Und wenn man das wirklich dann mal genauer auseinandersetzt, dann wird man viele Leute immer wieder treffen, die sagen, oh, das stimmt ja. Ich fand es damals hochinteressant, der hat mir in 5 Stunden mein Leben erklärt und ich habe es verstanden.
Mhm. In
und
München,
für jemanden, genau.
Das war München. Nicht in Indien, das
nein, nein, das war,
in
das
München
war ein
sogar.
Vedischer ja. Astrologe, der auch noch der aus Köln kam und ja. so lustiges Kölsch gesprochen hat.
Okay.
Und das Interessante ist einfach, in dem Moment, wo man sich auf sowas einlässt. Es geht gar nicht darum zu sagen, ich glaube da jetzt zwingend dran, weil im ersten Moment kam mir das eher abstrus oder absurd vor.
Ja.
Aber er sagte zu mir, dein Mars steht schlecht. Dann sage ich, wie bitte?
Ja.
Ja, der ist in einer ganz schwierigen Konstellation und der Mars ist zuständig für Durchsetzungsvermögen. Und wenn der da so steht, dann ist das wie wenn da ein Generalfeldmarschall in der Krabbelgruppe rumsitzt. Und er hat dann gesagt, aber da können wir was machen. Wir müssen jetzt deinen Mars stärken. Ich dachte natürlich, alles Quatsch. Ja, das kann ja totaler Blödsinn. Aber dann kam er eben und sagte, okay, der Marstag ist der Dienstag. Das wissen wir ja oft nicht oder wir haben das vergessen, dass unsere Wochentage ja nach Planeten benannt sind. Also der Montag ist der Montag.
Mhm.
Und in den romanischen Sprachen lässt sich das relativ gut
genau.
nachvollziehen.
Machte
zum Beispiel Machte die für ja, Mars,
Mercolle
die für Merkur,
ja.
Juve die für Jupiter, Venerdi die Venus ja und Sabbato der Saturn. Und dann kommt eben noch Sonntag, die Sonne.
Mhm.
Und dieser Dienstag war also der Marstag und an diesem Dienstag sollte ich dann, um den Mars zu stärken, 6 Wochen lang etwas Rotes anziehen, etwas Rotes essen, etwas Rotes trinken und eben das Mantra aufsagen. 108 Mal. Das habe ich dann gemacht.
Warum 108 Mal?
Das ist eine sehr gute Frage. Das hat
okay.
er mir bestimmt damals erklärt,
okay.
aber ich kann mich nicht
okay.
mehr daran erinnern.
Ja, okay, du hast es gemacht. Auf jeden
ich habe es einfach gemacht. Also nochmal, alles, worüber ich hier rede, das sind nicht die Dinge, wo ich sage, hey, das können wir jetzt zwingend beweisen. Das Wichtige ist einfach, ich habe es ausprobiert. Ich wollte alles einfach im Zuge auch meiner Recherchen für dieses Buch ausprobieren. Auch eine peruanische Schamanin, das probiert man dann einfach aus und guckt, okay, was hilft nicht. Ich hatte ja keine Handhabe für meine Scham. Ich wusste ja nicht, wie ich damit umgehen sollte. Und ich habe gesagt, doch, ich gehe es jetzt wissenschaftlich an, ich gehe es jetzt philosophisch an und ich gucke mir auch noch mal den spirituellen Teil an. Und was jetzt zum Beispiel die vedische Astrologie anbetrifft, da würde man in Indien keinen finden, der sagen würde, das ist Hokuspokus. Für die ist das eine 5000 Jahre alte Wissenschaft. Das studiert man an der Uni, das dauert 7 Jahre. Ja, also das ist jetzt nichts, was uns da zwingend. Also bei uns würde man ja irgendwie sagen, das ist dann Hokuspokus.
Yeah.
Der Hokuspokus führte aber dazu, dass ich genau in diesem Prozess war. Zu der Zeit war ich in einem Verhandlungsprozess mit Sky, beziehungsweise ich wartete auf ein neues Angebot.
Yeah.
Und ich hatte eigentlich gedacht, also in meinem schambehafteten Selbst, dass das, ja, wahrscheinlich war es das wieder. Und man ging dann immer so rein und dachte, puh, hoffentlich kommt noch was, hoffentlich wirst du jetzt nicht aufs Abstellgleis gerollt. Und plötzlich sagte man mir, ja, du wirst jetzt dann nächste Saison die Champions League moderieren. Und damit war ich die erste Frau in Deutschland, die Champions League moderieren durfte. Und dann habe ich mir überlegt, das hat jetzt nicht zwingend was mit diesem roten Mäntelchen zu tun, was ich dienstags getragen habe, aber geschadet hat es anscheinend auch nicht. Ja, man muss da immer ein bisschen vorsichtig sein, natürlich mit Zusammenhängen. Aber vielleicht hat es was genutzt.
Vielleicht schon. Und was ist jetzt mit dem Satz? Und das ist natürlich ein Klassiker, der eigentlich auch zeigt, dass wir uns schämen. Dieser Satz, den dein Mann auch oft schon von dir gehört hat. Ich habe nichts zum Anziehen. Sagst du den heute denn noch? Oder bist du so klug, den nicht mehr zu sagen?
Nein, ich hab mich den schon, glaube ich, ewig nicht mehr sagen gehört.
Okay.
Aber...
Und auch ein Beispiel für Scham,
ja,
wo wir eigentlich gar nicht denken würden. Das
natürlich,
ist aber
es ist immer wieder das Hintertürchen dann eben auch, dass man sich wahnsinnig schämt, auch zum Beispiel das Thema Zunehmen. Ja, ich finde es so lächerlich mittlerweile, dass alle so tun, als wären sie ihr ganzes Leben lang in Kleidergröße 32 und da wird einem suggeriert in völlig abstrusen Maßstäben. Ich meine, Christian, ja, ich weiß nicht, gehst du ab und zu in die Sauna?
Nein.
Bist du so ein Saunagänger?
Boah, nee. Ich hasse die Hitze.
Okay, aber wenn man jetzt zum Beispiel mal in so ein öffentliches Bad geht, ja, oder ins Freibad.
Ja.
Ja, da sieht man doch, wie, ich sag jetzt mal, Menschen wirklich aussehen. So, und dann guckst du donnerstags Germany's Next Topmodel. Machst du doch immer, Christian.
Nein, Hashtag not Heidi's Girl.
Genau, not Heidi's Girl. Ja, und ich meine, man muss sagen, sie sind ja schon nicht mehr so solche, sind ja schon Gott sei Dank nicht mehr solche Hungerhaken wie früher.
Ja.
Aber trotzdem. Ist, finde ich, dass da suggeriert wird, dass irgendwie Mädchen so oder so oder so aussehen sollen. Das ist halt meiner Ansicht nach alles Quatsch. Ja, es ist das Wichtigste ist, dass wir überhaupt einen Körper haben und wenn er dann noch gesund ist, ist es ganz, ganz, ganz fantastisch. Und da muss, finde ich, auch viel mehr Dankbarkeit rein. Ich propagiere nicht, dass wir uns ungesund ernähren sollten oder so. Das überhaupt nicht. Ich finde, es ist einfach so, dass man sich selbst einfach freundlich behandeln sollte. Und freundlich behandeln heißt eben auch, dass man seinen Körper freundlich behandelt, sowohl mit dem, was man über ihn denkt, als auch was man ihm zuführt. Der Satz, ich habe nichts anzuziehen, das rührt ja oft dann daher, dass man vielleicht ein paar Kilo zugenommen hat, ja, passiert auch gerne mal über die Weihnachtstage, dann fühlen sich die Leute so schlecht und schämen sich dafür und ich finde, das ist überhaupt nicht nötig. Also es gibt keinen Grund, sich dafür zu schämen. Es ist total normal. Wir leben in einem so krassen Überfluss, was Nahrung angeht. Es ist eigentlich ein Wunder, dass wir alle überhaupt noch so aussehen.
Jetzt sagen natürlich ja auch viele immer, Mensch, Jessica, wenn das, du heißt schon Jessica, oder?
Ja, ja.
Ich hatte einmal ursprünglich vorhin nämlich Jessica
das
gesagt.
Macht nicht,
nein,
das macht
nicht.
Es ist egal, es gibt beide Versionen. Die erste Version, also Jessica ist immer, wenn meine Mutter mich geschimpft hat.
Natürlich. Da gibt es ja viele, die sagen irgendwie, also Jessica, wenn das bei dir schon auch so früh war und du das ein Leben lang immer gehabt hast und auch immer so eine Unsicherheit mit dir rumgetragen hast, wie konntest du dir dann diesen Beruf aussuchen, wo du permanent so in der Öffentlichkeit stehst? Gibt es darauf eine eindeutige Antwort? Hast du eine gefunden in der Zwischenzeit?
Also ich glaube, dass die Scham sich da auch manchmal ein schönes Hintertürchen einfach aufhält, um dann zu sagen, da kann ich ja mit der Kritik immer wieder wunderbar ansetzen.
Ja.
Und das hat natürlich auch dann prima funktioniert. Also ich glaube, dass man, dass ich habe mir da schon auch so ein bisschen eher die negative Kritik dann eher reingezogen.
Das hast aber du auch ganz bewusst gemacht. Auch so eine Art Bestrafung.
Ja, oder? Wahrscheinlich. Ich habe das natürlich nicht bewusst gemacht zu dem Zeitpunkt. Das ist nur meine Erklärung im Nachhinein. Und
natürlich.
Ich muss sagen, ich habe auch noch nie so viel Spaß und so viel Freude gehabt und also es war noch nie irgendwie auch beruflich jetzt so eine wunderbare Zeit. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass man da einfach sich nicht mehr, wie gesagt, so schämt, sondern sich da auch viel freier, ich fühle mich viel freier und ich habe viel mehr Spaß. Und ich glaube, Fußball hat mich ja auch immer gerettet in einer gewissen Weise, weil ich ja immer da auch sehr dankbar war dafür, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte. Und ich bin einfach ein riesen Fußballfan und ich finde es einfach ein Traum, dass ich bei Sky da jede Woche über mit meinem meinem Hobby frönen darf und mit meiner Leidenschaft nachgehen kann. Und ich bin einfach unglaublich gerne der Fußball. Hat auch mir echt eine Menge gegeben und auch eben das Drumherum. Und ich bin da auch, ich sage das dann auch immer, ich bin da auch wirklich, wirklich froh und dankbar. Und es macht mir eine unglaubliche Freude, da mich mit beschäftigen zu dürfen.
Und es war ja auch die finanzielle Not vor allem, die dich zu dem Casting gebracht hat, damals zu dem ersten.
Ja, damals war es wirklich so, dass ich war ja Schreiberin und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, zum Fernsehen zu gehen. Aber es hat sich eben aus den Umständen heraus damals so ergeben und ich habe es jetzt nicht bereut, um Gottes Willen, ja. Also, aber es war schon, ich kenne schon viele Leute, die wollen einfach zum Fernsehen und wollen da stattfinden und ist ja auch vollkommen okay. Das war nie meine Intention. Also, dass es dann so gekommen ist, ist natürlich schön, aber das hatte ich nie so auf dem Zettel, das muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich wusste ja auch natürlich nicht, was so in dir vorgeht. Ich kannte ja auch nur die Jessica, die das einfach wirklich so super macht und erfolgreich ist und so. Und wenn man aber im Nachhinein dann an so einen historischen Moment denkt, in deiner Karriere zum Beispiel, bei dem Interview damals mit Jürgen Klopp, bei Schalke Dortmund, als du seinen Vater noch hast grüßen lassen. Ihr kamt so aufs Gespräch, also mein Vater ist ja auch aus der Pfalz und so. Dann sagt sie, dann grüßen Sie Ihren Vater. Da ging das Spiel aber los und in der Zwischenzeit gingen sie wild in den sozialen Netzwerken und sagten, der Vater vom Klopp ist schon längst tot.
Mhm.
Das hast du mitbekommen dann auch.
Das habe ich
das
mitbekommen.
Das heißt, das müssen ja Höllenqualen für dich gewesen sein.
Ja, das war schlimm. Da habe ich mich wirklich wahnsinnig geschämt und es war fürchterlich und man wollte es ja auch nur gut machen in dem Moment. Also ich habe es ja nur gut gemeint. Ja, ich wusste ja nicht, dass er bereits verstorben war und es hatte sich eben so in dieser geselligen Runde dann so ergeben und du kennst das ja auch, wenn als Moderator, man hat ja immer dann auch das Gefühl, man möchte gerne nochmal was abbinden oder abschließen, ja, und dann sagt man einfach völlig unbedarft und wie gesagt in dieser geselligen Runde, ja, und dann grüßen sie mir ihren Vater, weil er gesagt hätte, mein Vater kommt auch aus der Pfalz.
Und er sagte, kommt.
Genau,
und
er sagte ja,
im Prinzip war das sein Fehler.
Naja, also er, das hat sich ja später rausgestellt, wie er das meint, und zwar wir haben, die haben dann auch noch verloren und ich habe wirklich, mir ging's da wirklich sehr, sehr, sehr schlecht und ich wollte mich unbedingt wenigstens entschuldigen bei ihm und das ist eben auch das Groteske übrigens, das funktioniert nicht mit Scham, also man kann sich nicht entschämen, man kann sich nur entschuldigen, Schuld und Scham sind auch zwei verschiedene Paar Schuhe und ich dachte aber zumindest für diesen Satz kann ich mich entschuldigen. Die Scham bin ich nicht losgeworden, aber die Schuld in dem Fall. Und er ist dann zu mir gekommen, also ich bat ihn kurz um ein Gespräch. Wir standen in diesem Stollen, das in Gelsenkirchen sieht das ja so aus wie ein Stollen, der Gang zum Spielfeldrand. Und dann habe ich jetzt zu ihm gesagt, es tut mir so unglaublich leid. Und er guckte mich etwas verwirrt an und sagte, was denn? Und dann habe ich gesagt, ja, dass ich das mit dem Vater gesagt habe. Es tut mir so leid, ich wusste nicht, dass der schon verstorben ist. Und dann sagte er, ach, Jessica, und hat mich in den Arm genommen. Das macht doch nichts. Mein Vater ist für mich immer lebendig.
Toll. Und dann war für dich auch tatsächlich alles wieder gut? Na, so schnell ging es dann
wahrscheinlich
nicht.
Nein, wie gesagt, die Scham war ja noch da, aber ich habe mich zumindest erleichtert gefühlt. Und ich muss sagen, das werde ich ihm nie vergessen. Und ich bin einfach ein Riesenfan und das werde ich immer sein.
Was für ein toller Moment. Also viele werden sich jetzt wiedererkannt haben, auch während der letzten Stunde und ja, mit dem Gedanken spielen, ach guck mal, da liege ich vielleicht doch falsch mit meiner Selbstkritik, mit meinem Gefühl, mich unzureichend zu fühlen. Um einen Anfang zu machen, auf ganz einfache Art und Weise, ein gutes Gegenmittel ist erstmal darüber sprechen, denn, und das ist auch ein ganz schöner Satz, die Scham ist wie ein Vampir, sobald man sie ans Tageslicht zerrt, zerfällt sie zu Asche.
Es stimmt und deswegen ist es hilft immer und gerade auch zu Hause vielleicht auch ein bisschen ein Stück weit ehrlicher mit sich selbst sein, ist auch immer ein guter Tipp. Aber in erster Linie, und das ist die wichtigste Botschaft, ihr seid alle so richtig, wie ihr seid. So wie ihr da draußen seid, seid ihr toll und lasst euch bitte von niemandem und erst recht nicht von euch selbst irgendwas anderes einreden.
Und wenn ihr das befolgt, dann werden auch eure Serotoninwerte besser.
Ganz sicher.
Wie bei dir. Ich wusste nicht, dass man glücklich sein messen kann.
Ja, wenn man dann hört. Der Arzt hat zu mir gesagt nach der letzten Blutmessung, oh, Sie haben da einen erhöhten Serotoninwert. Das heißt, Sie müssen ein ziemlich glücklicher Mensch sein. Sag ich, das stimmt, das bin ich.
Dann Dankeschön für heute. Das Buch, das heißt No Shame und da geht es wirklich um alles. Da geht es um Energiewirbel, um Quantenphysik, um alle möglichen Dinge, die vielleicht auch helfen können, besser mit sich und seinem Körper und seinen Gedanken vor allem auch klarzukommen. No Shame, das Buch von Jessica Libberts. Dankeschön für heute, danke für viel Inspiration und bis bald. Grüße nach München.
Ja, schöne Grüße zurück an alle. Ciao, danke.
Talk mit Tees.